NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Gleich habe ich den Schauspieler Heiko Deutschmann zu Gast. Der Österreicher hat einen ziemlich vollen Terminkalender. Gerade noch in Ungarn die Serie Vienna Game gedreht, ist er am 23. März zu Gast auf der Bühne im PS-Speicher bei den Kulturkrafttagen. Und heute Abend ist er bei mir im Studio. Und dann schauen wir nach Sarstedt bei Hildesheim. Die Band, die Scorpions, haben sich vor ihrer großen Welttournee ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Er ist eine der markanten Stimmen und Gesichter des deutschen Films und Theaters. Und jetzt kommt er nach Einbeck. Heiko Deutschmann, bekannt aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, ist bei den Kulturkrafttagen am 23. März bei der Matinee zu Gast. Was ihn an dieser ganz besonderen Matinee so reizt, warum er das Schreiben liebt und warum er bei Dreharbeiten jeden Tag bis zu 2 Stunden in der Maske saß. Das verrät er uns gleich. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Heiko Deutschmann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du siehst genauso aus wie im Fernsehen, das finde ich schon mal super. Manchmal ist es so, man trifft Künstlerinnen oder Künstler und denkt so, die sehen im Fernsehen ganz anders aus. Aber du 1:1.
Ja, spricht wahrscheinlich für die Kameras, ich weiß es nicht.
Spricht für dich.
das weiß ich nicht.
Ich habe dich zu Gast, weil du bist wieder dabei bei der Matinee, bei den Kulturkrafttagen in Einbeck. Eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Mhm. Ich hatte schon Julia Hansen zu Gast, die ein bisschen was erzählt hat. Und du bist am Sonntag, den 23. März um 11:30 mit Julia Hansen zusammen auf der Bühne. Und ihr plant was ganz Großartiges. Erzähl mal was.
Wir haben schon von Beginn an eine kleine Reihe. Mittlerweile ist es eine kleine Reihe, wo wir uns mit Julia und den 3 großartigen Musikern Thomas, Jörg und Rani verabreden, zu improvisieren. Das heißt, wir suchen, beziehungsweise Julia sucht Texte aus und die Musiker machen sich Gedanken über Musik, die vielleicht dazu passen könnte. Und dann treffen wir uns tatsächlich zu 5 auf der Bühne und improvisieren sozusagen ein Happening.
Ist das aufregender, als wenn man vorher genau weiß, was man macht? Oder wie ist das für dich?
Aufregender? Nein, es ist schöner eigentlich. Weil man tatsächlich was sich entwickeln lassen kann. Und das ist mit so tollen Leuten. Und je besser man sich kennt, und wir machen das jetzt dann schon im 5. Jahr, wenn ich richtig gezählt habe, dann entwickelt sich eben wirklich was. Und dann wächst eine Gemeinsamkeit, die man sonst nur hinkriegt, wenn man, weiß ich nicht was, über Wochen sich jeden Tag sieht und das immer wieder macht.
Was hat dich die letzten Jahre begeistert, auch gerade mit dem Publikum?
Nee, es ist einfach das ganze Festival. Das ist so schön, sowas heute, wo es ja durchaus schwierig ist für alle, aber auch in der Kultur, sowas zu erfinden, auszustatten und tatsächlich auch durchzuziehen. Ich meine, wir haben angefangen, das war, glaube ich, 2020, mitten in Corona. Und es war extrem schwierig für Julia, glaube ich, das tatsächlich zu halten und langsam auszubauen. Und dass die Leute dann kommen, dass man sieht, dass immer mehr Leute kommen, dass das angenommen wird und dass das dann auch in dem Zusammenhang dort natürlich einfach eine sehr schöne Atmosphäre ist, das kann einen schon begeistern. Außerdem ist dieser Sonntag, den wir uns dann dort immer treffen, das ist der letzte Tag. Meistens, dieses Jahr stimmt es nicht, weil meistens ist es der erste Sonntag mit ganz viel Sonne.
Die Sonne haben wir tatsächlich schon jetzt gehabt, aber nichtsdestotrotz Sonne in den Herzen. Also die Leute freuen sich natürlich drauf. Dass das Publikum so ein Stammpublikum schon ist, die wissen, oh, der Heiko Deutschmann kommt, es ist wieder diese tolle Matinee, da gehen wir hin, oder gibt es noch Karten?
Das weiß ich gar nicht, ob es noch Karten gibt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe doch, wahrscheinlich schon.
Kann man sich ja aber online auch einfach mal gucken. Kulturkrafttage, genau. Einbeck, da findet man alle
Informationen. Genau, das kann man gucken. Ich weiß, dass es eine Art Stammpublikum gibt, also einen Teil des Publikums, die immer wieder kommen. Sicherlich nicht meinetwegen, sondern der Veranstaltung wegen. Sind ja nun auch irgendwie genügend andere tolle Leute dabei. Aber natürlich sollen immer mehr kommen, das ist ja klar. Also der Raum ist auch sehr groß. Ich glaube, wir können, sonst bauen wir an. Also
na, kann man ja einfach mal machen. Also wenn Sie Lust haben, unbedingt vorbeischauen. Sonntag am 23. März um 11:30 geht es los, die Matinee bei den Kulturkrafttagen in Einbeck mit Heiko Deutschmann, Julia Hansen und ganz wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern. Du hast ein Buch geschrieben Und zwar hast du ein Buch geschrieben, das heißt I Get a Bird. Im Mare Verlag ist das erschienen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie kamst du zu dem Buch?
Ich habe das nicht alleine geschrieben, beziehungsweise meinen Teil des Buches habe ich alleine geschrieben. Aber ich habe es zusammen mit Anne von Kanal geschrieben, einer sehr guten Freundin und Schriftstellerin, die mich damals, man muss dazu sagen, die ist mittlerweile gestorben, aber die mich damals gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, einen Briefwechsel zu schreiben, zweier sich vollkommen fremder Menschen. Und ich habe das erstmal als Kompliment empfunden und fand die Idee wahnsinnig spannend. Und dann haben wir tatsächlich eine Münze geworfen, wer zu beginnen hat, haben uns ausgedacht, warum man heute überhaupt noch Briefe schreibt, also physische Briefe, ne, die man hin und her schickt. Und da sind wir auf eine relativ einfache Lösung gekommen. Jemand findet etwas und schickt es zurück. Und legt halt einen Brief dazu, weil eine E-Mail kann man da ja nicht reinlegen in das Paket. Und so begann eine Reise, die wir dann zusammen 2,5 Jahre, 3 Jahre gemacht haben, die tatsächlich ganz großartig war, weil wir ja nicht wussten, wer der andere ist. Wir haben wirklich angefangen bei minus 100. Ich musste mit dem ersten Brief etwas von mir erzählen, aber auch genügend sozusagen Rätsel aufbauen, dass sie anfangen kann, sich Gedanken darüber zu machen, wer meine Figur ist, und dem zurückzuschreiben. Nicht einfach nur vielen Dank und tschüss, sondern irgendwas muss ja dann da sein, warum man, ne? Also es wird langsam ein Dialog und es kommt dann tatsächlich dazu, und man muss sagen, das ist wahrscheinlich literaturhistorisch tatsächlich einzigartig, weil wir nicht wussten, wem wir schreiben, oder erst langsam rausfanden, wem wir schrieben, dass sich auch die Handlung, die es dann durchaus gibt, entwickelt hat, dass die nicht, also wir haben uns verboten, sozusagen Ausfahrten zu nehmen und zu sagen, so, jetzt könnte man doch aber eigentlich, wenn die da ist, dann, ja, dann mache ich jetzt das, dann bauen wir irgendwas, dann kommt da eine tolle Geschichte bei raus, sondern wir haben gesagt, lass sich das entwickeln. Und es entwickelte sich, das weiß ich wirklich noch wie heute, dass sich mir die Haare aufstellten, weil ich plötzlich merkte, es gibt eine Möglichkeit, dass diese zwei Menschen, die sich bewusst gar nicht kannten, mal getroffen haben könnten oder gemeinsame Bekannten haben könnten. Und dann wurde das Ganze tatsächlich zu einem, wie ich finde, wahnsinnig spannenden Aufeinandertreffen dieser zwei Menschen, die dann rausfinden, dass sie was miteinander zu tun haben.
Das ist total verrückt, so ein bisschen Gänsehaut gerade. Ja. Ist ja auch sowas wie Improvisation, weil ihr auch nicht wusstet, was passiert.
Absolut richtig. Also man hat mehr Zeit, man kann ja diesen Brief, den man dann bekommen hat, 10.000 Mal lesen. Man kann darüber nachdenken, was hat sie da jetzt gemeint, wo will sie mich hinbringen oder wo will ich mit hin und wo will ich nicht mit hin. Auch da gab es durchaus teilweise große Schwierigkeiten, weil ich dann was geschrieben hatte, wo sie eigentlich dachte, da kann ich ja gar nicht drauf antworten. Was macht man, wenn man so eine Frechheit von Brief bekommt? Aber wir haben es eben immer wieder geschafft, auf dieses Boot zu springen. Und es ist tatsächlich dann eine Art von sehr, sehr langer, 3 Jahre langer Entwicklungsimprovisation geworden, die wir auch, als wir uns dann entschlossen haben, das, was tatsächlich nicht geplant war, als Buch zu veröffentlichen, die wir dann so gelassen haben, wie sie waren. Also wir haben die Briefe nicht umgestellt. Wir haben da nachträglich keinen Sinn addiert, sozusagen, der nicht tatsächlich drin gewesen wäre. Und das war tatsächlich eine wahnsinnig schöne Arbeit.
Ich finde das so schön. Schreibst du sonst auch gerne Briefe? Bist du so jemand, der gerne so Briefkontakt hat mit jemandem?
Nein, also ich meine, Briefe gibt's ja heute tatsächlich, wenn man ehrlich ist, nicht mehr. Und wenn man relativ viel unterwegs ist, wie ich es bin, dann schreibt man, wenn überhaupt, Mails. Und ich schreibe bestimmten Leuten auch gerne Mails. Aber es ist ein ganz anderer Vorgang als das, was wir uns da verordnet haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir das mit der Hand geschrieben hätten und uns geschickt hätten. Dann hätte es wahrscheinlich 12 Jahre gedauert.
Mit Siegel und mit allem drum und dran. Ja, Herzchen.
Gerade heute gehört, dass 8.000 Postangestellte entlassen werden. Infolgedessen weiß ich nicht, ob wir überhaupt jemals fertig geworden wären.
Schreibt mehr Briefe.
Genau. Wir haben das natürlich getippt und wir haben es natürlich auch als Mail hin und her geschickt. Aber wir haben uns verschrieben, diese Briefe so zu schreiben, wie man Briefe schreibt. Das ist ja ein ganz spezieller Vorgang und eine ganz spezielle Art von Konzentration, die man aufbringen muss, jemandem zu schreiben, erstmal, den man gar nicht kennt, Also ohne sehr unhöflich zu werden, rauszufinden, wer das Gegenüber eigentlich ist. Und es war am Anfang so, ich hatte das Pech oder Glück, wie auch immer, dass ich anfangen durfte. Und ich wusste noch nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die das verloren hat, was ich zurückschicke, weil es nur einen Buchstaben gab. M. oder J. Nee, M.
Tolle Idee.
Genau. Und dann fängt man an, sich auf etwas zu konzentrieren, was auch Zeit haben darf. Und das ist ja, also auch das war bei dem Buch ganz großartig, dass es einen sozusagen aus dieser absoluten Hektik ein bisschen raushebt und sagt, du darfst eben Dinge sich entwickeln lassen. Und wenn sie sich nun mal gerade nicht entwickeln, dann gehen halt 2, 3 Briefe hin und her, wo sich nichts entwickelt. Irgendwann kommt schon was. Wir hatten ja nie vor, weder zu einem bestimmten Zeitpunkt noch überhaupt eben das Ganze rauszubringen und zu sagen, dass ja.
Eine spannende Sache. I Get a Bird im Mare Verlag erschienen. Von Heiko Deutschmann und Anne von Kanal. So, und jetzt sind wir beim Buch gewesen. Wir sind bei den Kulturkrafttagen in Einbeck gewesen. Mhm. Und jetzt würde ich gerne noch mit dir über eine Serie sprechen, wo du mitgespielt hast. Und zwar Vienna Game, mhm, über den Wiener Kongress, mhm, für Disney Plus. Mhm. Wie kam es zu diesem Film oder zu dieser Serie?
Also, wie es letztendlich dazu kam, das ist wie meistens: eine Produzentin und ein Autor hatten eine Idee, beides, beziehungsweise die Produzentin Wienerin. Der Autor hat sehr lange in Wien gelebt, lebt in der Schweiz. Und die kamen auf die Idee zu sagen, warum machen wir nicht eine Serie über diesen Wiener Kongress? Was heute die wenigsten noch wissen, ist, dass das eigentlich die Geburtsstunde moderner Diplomatie war, dass das also, was heute als G20, G7, G12 Gipfel passiert, unter genau den gleichen Regeln passiert, die damals, unter anderem von Metternich, erfunden worden sind. Also es kommen Kommissionen zusammen, die bestimmte Themen, Unterthemen, Lösungen besprechen. Und im vorliegenden Fall in Wien war es halt so, 1814, dass plötzlich in einer Stadt, die, glaube ich, damals 400.000 Einwohner hatte, 120.000 Leute dazukamen aus aller Herren Länder in Europa, weil die natürlich alle ihre Kommissionen mitgebracht haben. Die Stadt wurde erst dann eigentlich zu dem, in Klammern, schönen Wien, das wir heute kennen. So, die Idee hatten die beiden und dann hat Stefan geschrieben und dann braucht es natürlich sehr lange, bis sowas finanziert wird. Und dann wurde es irgendwann ganz offensichtlich eben von Disney Plus gekauft, in Anführungsstrichen. Und mittlerweile sind wir fertig, also haben fast ein Jahr daran gearbeitet und nochmal jetzt ein Dreivierteljahr an Postproduktion. Und jetzt sind sie momentan so begeistert, dass es also tatsächlich international weltweit gestartet wird. Das war mal ein Projekt für die Dachgruppe, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und jetzt ist es so, dass es irgendwann Ende des Jahres weltweit gestartet wird.
Wow, welche Rolle spielst du?
Ich spiele den Gastgeber. Ich bin Kaiser Franz I. von Österreich und habe riesigen Spaß gehabt, das zu spielen.
Ja, in einer ganz anderen Zeit. Die ist ja so weit weg. Also ich meine 1814, 1815. Ja. Was hat dich daran gereizt, damit zu spielen? Gerade wo es ja in einer ganz anderen Epoche spielt.
Naja, erstmal natürlich genau das. Also ich meine, dafür macht man ja den Beruf, dass man in all diese merkwürdigen Zeiten, Orte und Inhalte schlüpfen darf, ohne sich selbst zu verlieren sozusagen. Dann waren es die Bücher, die großartig sind. Man muss dazu sagen, es ist sehr satirisch, es ist sehr schnell, es ist auch, obwohl das merkwürdig klingt, sehr modern, vor allem im Rhythmus und in der Geschwindigkeit. Und dann ist es dieses riesige Abenteuer. Das war also für unsere Verhältnisse, Amerikaner würden jetzt lächeln, aber für unsere Verhältnisse eine riesige Produktion, die wir auch komplett oder fast komplett in Ungarn gedreht haben, wie das heute so gemacht wird, weil wir ja hier das Geld dafür nicht mehr kriegen, was ein politisches Problem ist, über das man auch reden könnte. Müssen wir aber nicht jetzt tun. Genau, und dann wird's spannend und dann möchte man da natürlich gerne dabei sein. Dann war da, das waren die Voraussetzungen, waren einfach großartig. So ein sehr, sehr guter Regisseur und wunderbarer Kameramann. Das ganze Kamerateam war großartig. Die Bücher sind es eben sowieso. Und dann habe ich natürlich einen riesigen Spaß, dass ich mit meinem dämlichen Nachnamen den österreichischen Kaiser spielen darf, weil ich ja Österreicher bin. Und die Österreicher das nicht wissen, weil ich tatsächlich ganz selten nur in Österreich gearbeitet habe und immer, wenn ich dann Österreichisch spreche, was ich jetzt hier nicht tun werde, ich weiß, wir sind im Radio, aber es tue ich nur gegen Geld, dass ich den österreichischen Kaiser spielen darf, als jemand, von dem in Österreich niemand weiß, dass er überhaupt Österreicher ist, das hat mir natürlich eine diebische Freude bereitet.
Das glaube ich. Also wer Lust hat, sich das Ganze anzuschauen, über den Wiener Kongress, Vienna Game bei Disney Plus, da kann man Heiko Deutschmann als Kaiser quasi dann auch sehen.
Wenn Sie mich erkennen.
Aber siehst du so anders aus? War's in der Maske lang, ja?
Ja, also 2 Stunden am Tag. Der arme Mann, den ich spiele, hatte sehr dünnes Haar. Das führte dazu, dass ich nicht nur erstmal eine Glatze geklebt bekommen habe, auf die man dann in wahnsinnig toller Arbeit einzeln Adern aufgemalt hat, jedes Mal, jeden Tag, sondern auf diese Glatze dann eben noch eine Perücke mit sehr dünnem Haar geklebt bekommen habe, was großartig aussieht, aber mal schauen, ob Sie mich erkennen.
Wow, 2 Stunden? Mhm. Da beneidet man niemanden, der sich jeden Morgen noch schminkt und macht und tut, oder?
Nein, also zumal man ja sagen muss, dass wir nicht um 10 angefangen haben zu drehen. Also du wirst dann irgendwann, auch Budapest ist eine große Stadt, das heißt, du wirst abgeholt, was weiß ich was, um 5 oder um 4:30. Dann fährst du in die Maske, dann sitzt du da bis 9 insgesamt, ne, bis es dann alles fertig ist und dann geht's los und ja.
Also Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, naja, gut, es gibt Schlimmeres.
Es macht ja Spaß. Also genau. Von daher, ich werde es mir definitiv angucken, Vienna Game mit Heiko Deutschmann.
Ich auch.
Als Kaiser ohne Haare. Was ich auch noch gerne von dir wissen möchte, du hast jetzt also beim Kulturkrafttagen bist du auf der Bühne, du machst Lesungen, du bist Schauspieler, du hast ein Buch geschrieben. Wo hängt dein Herz am meisten dran?
Am allermeisten am Schreiben. Das könnte ich so sagen, ja. Das ist für mich, also muss man auch dazu sagen, je älter ich werde, das Befriedigendste und das mir Nächste, im Moment zumindest.
Gibt es denn noch neue Projekte, die
ja,
du vielleicht
die, natürlich gibt
auch
es
verrätst?
Die, nein.
Oh, schade.
Natürlich nicht. Es ist so ein Klassiker, Schauspieler reden darüber, welche Bücher sie schreiben. Nein, nein, in die Falle gehe ich nicht.
Okay, also man kann jetzt viel erleben von dir, von Heiko Deutschmann und wahrscheinlich ist es am leichtesten, dich zu erleben jetzt am Sonntag, den 23. März, 11.30 Uhr in Einbeck bei den Kulturkrafttagen.
Genau.
Ich bedanke mich, dass du hier zu uns ins Kulturspiegelstudio gekommen bist,
sehr
uns mal
gerne
ein bisschen erzählt hast, was du alles so machst und ich freue mich jetzt schon diebisch auf Vienna Game, das gucke ich mir direkt an, auf die dünnen Haare, ich kann es jetzt gar nicht mehr so gucken, ich muss jetzt die ganze Zeit dran denken, dass du 2 Stunden in der Maske gesessen hast. Vielen Dank, Heiko Deutschmann.
Ich habe zu danken.
Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es klingt wie ein Märchen. Im kleinen Saarstedt bei Hildesheim träumte 1965 ein junger Gitarrist davon, eines Tages zu den ganz Großen im Showgeschäft zu gehören. Und als Rudolf Schenker seine Scorpions gründete, ja, da glaubten die wenigsten daran, dass eine Rockgruppe aus Deutschland weltweit Erfolg haben könnte. Ende März wird auf dem Flughafen Langenhagen eine Ausstellung über die Scorpions eröffnet. Und bereits am vorigen Wochenende unternahm die gesamte Band eine Stippvisite in Rudolf Schenkers Heimatstädtchen. Gleichzeitig bereiten sich die Scorpions auf eine lange Tournee vor, die sie Anfang Juli zurück nach Hannover führen wird. Coming Home lautet das Motto. Uli Kniep hat sie getroffen.
An Mittagsruhe war in Saarstedts Zentrum nicht zu denken, als am Sonnabend um 12 Uhr die Scorpions vorfuhren, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Bürgermeisterin Heike Brennecke war stolz, die weltberühmte Rockband im Rathaus begrüßen zu dürfen.
Liebe Scorpions, lieber Rudolf Schenker, schön, dass ihr hier seid. Das ist heute mit eurem Besuch hier wirklich ein großer Tag für unsere Stadt. A moment of glory.
Bandgründer und Gitarrist Rudolf Schenker wuchs in den frühen 50er Jahren in Saarstedt auf und erstmals nach langer Zeit kam er zurück in die Stadt am Flussinnerste und er war überwältigt.
Ich habe gedacht, wir kommen jetzt zum Rathaus, dann gehen wir hoch, schon die Treppen hoch und dann schreiben wir das Buch und dann fahren wir zurück. Aber so ein Aufwand und so eine, sagen wir mal, Resonanz hätten wir uns nicht gedacht gehabt.
Hunderte Fans warteten 2 Stunden geduldig in der Hoffnung, Autogramme und Selfies zu bekommen, während die gesamte 5-köpfige Band im Rathaus Auskunft über weitere Pläne gab. Schon am kommenden Samstag werden die Scorpions in Mittelamerika auftreten.
Mexico City. Und dann geht es weiter nach Kolumbien und Chile, Argentinien, Brasilien und so weiter. Let me take you far away.
Nach einer Woche Probe im hiesigen Peppermint Park Studio ist auch Klaus Meine froh, dass alle Bandmitglieder jetzt wieder fit sind. Wegen einer Blutvergiftung, die sich Schlagzeuger Mickey D. zugezogen hatte, mussten nämlich einige Auftritte in Las Vegas abgesagt werden.
Insofern sind wir froh, dass Mickey jetzt wieder auf einem guten Weg ist, wieder auf den Beinen ist und das sieht alles ganz gut aus.
Sollte also alles nach Plan laufen, so werden die Scorpions bestens eingespielt sein, wenn sie zum 60. Bühnenjubiläum am 5. Juli ihr einziges Deutschlandkonzert im bereits ausverkauften Stadion von Hannover spielen werden. Ob das dann der krönende Abschluss der beispiellosen Karriere der Band aus Saarstedt sein wird, lässt der Sänger aber offen.
Ich wundere mich auch jedes Jahr wieder, dass unsere Agenten kommen und sagen, was haltet ihr davon? Wir würden gerne da und da und da und da spielen. Und wir müssen einfach immer nur Ja sagen oder eben vielleicht auch mal ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, wir müssen jetzt nicht zum, ich weiß nicht wievielten Mal, noch die halbe Welt bespielen. Man muss schon ein bisschen die Energien und die Kräfte einteilen. Aber wir haben auch dieses Jahr, auch wie 2024, um die 40 Shows, die wir spielen. Und das ist nicht ohne. Und das muss man erstmal auch umgesetzt haben. Und dann reden wir darüber, wie es weitergeht.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Am Freitag ist die Königin der Kuchendiagramme Katja Berlin mit ihren Torten der Wahrheit zu Gast in Lohne bei Oldenburg. Worauf sich das Publikum freuen darf, das verrät sie uns gleich hier im Studio. Dann geht es in die Markuskirche in Hannover. Der Künstler Götz Lemberg zeigt dort seine Lichtinstallation Dunkel Licht. Und wir haben mit dem Bob Dylan-Kenner Heinrich Detering aus Göttingen den neuen Kinofilm A Complete Unknown gesehen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Sie ist die Königin der Kuchendiagramme, die Meisterin der satirischen Statistik und jetzt geht sie mit ihren Torten der Wahrheit auf ganz große Tour. Katja Berlin hat mit ihren pointierten Infografiken schon so manchen Aha-Moment ausgelöst. Jetzt frage ich mich natürlich, wie bringt man Diagramme auf die Bühne? Wird das jetzt so eine Art PowerPoint-Präsentation mit Show-Effekt oder eine interaktive Tortenschlacht? Das kläre ich jetzt mit ihr, weil sie nämlich zu Gast ist hier bei mir im Kulturspiegel. Herzlich willkommen, Katja Berlin.
Dankeschön, ich freue mich.
Du bist ja bekannt für deine ganz cleveren und humorvollen Infografiken. Jetzt geht es mit der ganzen Show auf Tour. Was hat dich dazu gebracht, die Torten der Wahrheit auf die Bühne zu bringen?
Also ich wurde öfter schon eingeladen und habe das immer mal wieder auch gerne gemacht und habe festgestellt, es ist eigentlich schon sehr schön, Leute zum Lachen zu bringen über Papier, Zeitung, Bücher. Aber noch schöner ist es eigentlich, Leute zum Lachen zu bringen live auf der Bühne. Es macht einfach großen Spaß.
Vielleicht erklärst du mal für die, die deine Grafik nicht kennen, was sind das für welche, diese Torten?
Ja, das sind genau, was du ja auch schon gesagt hast, Kuchendiagramme, Tortendiagramme, Kreisdiagramme, aber auch Säulen und Fließdiagramme, also Infografiken, die im Grunde meine politische Meinung darstellen. Es sind so ein bisschen gefühlte Wahrheiten zu dem ganzen politischen und gesellschaftlichen Themen, die uns so bewegen und gerne auch immer mit einer Pointe versehen, also ein bisschen Lachen über politische Gegebenheiten.
Diese Infografiken treffen, ich habe sie mir auch schon häufiger angeschaut, immer ins Schwarze. Wie schaffst du das, so komplexe Themen in so treffsichere Tortenstücke zu zerlegen?
Dankeschön. Mein Geheimnis ist wirklich harte Arbeit. Das hört sich jetzt so unspektakulär an, aber es sind sehr lange, ja, kreative Denkprozesse, die ich da habe, um so präzise und pointiert wie möglich dann zu sein, ja.
Gibt es bestimmte Themen, die dir ganz besonders da am Herzen liegen, die du dann unbedingt mit in die Show bringst?
Ja, was ich natürlich gerne mache, ich bin ja eine der wenigen Frauen im politischen Humor in Deutschland und da sehe ich es auch so ein bisschen als meine Aufgabe, viele solche Geschlechterthemen, Frauenthemen auch sichtbarer zu machen. Das heißt, es spielt auch immer schon eine große Rolle bei mir, Gleichstellungsthemen, Vereinbarkeitsthemen und so weiter. Und dieser ganze Komplex, der kriegt bei mir auf der Bühne auch immer noch so ein, ja, eine eigene Runde, sage ich mal.
Du bist ja als Autorin erfolgreich, aber eine Show so live auf der Bühne, das ist ja dann doch so ein bisschen was anderes. Eigentlich was völlig anderes. Wie fühlt sich das an? Ist das mehr Aufregung?
Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile mache ich das schon so häufig, dass sich die Aufregung so ein bisschen gelegt hat. Das ist ja auch ein bisschen Übungs- und Routinesache. Aber klar, es ist natürlich austestend von meinem Humor. Wie funktioniert der? Welche Pointen funktionieren? Das kriegt man ja live viel besser mit. Es ist aber auch so, dass ich so ein wahnsinnig nettes Publikum habe, dass es einfach nur Spaß macht und das alles so herzlich und nett ist, dass ich da einfach ja mich wohlfühle und gar nicht mehr so mit Angst daran gehe.
Wenn du dich mal so zurückerinnerst, gab es da vielleicht so Situationen auf der Bühne oder auch in der Vorbereitung, die irgendwie total lustig waren, die in eine ganz andere Richtung gegangen sind?
Nee, aber was ich halt interessant finde, ist, dass manchmal das Publikum anders reagiert, als ich gedacht hätte. Also sie lachen manchmal an Stellen, wo ich gedacht hätte, okay, ist das jetzt so lustig? Aber ja, das ist für mich natürlich auch ganz toll rauszufinden, dass manchmal mein Gefühl für Humor dann doch nicht so hundertprozentig das ist, was bei anderen ankommt. Also es ist ja für mich insofern ein schöner Test auch immer.
Ist es bei dir so, wenn du morgens die Zeitung aufschlägst und du liest und du hast irgendetwas vor dir, dass du sofort so eine Torte im Kopf hast?
Nee, das leider nicht. Also ich muss tatsächlich da leider viel drüber nachdenken, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Es ist leider nicht so, dass ich so unter die Dusche gehe und dann so eine tolle Idee habe. Aber was ich merke, wenn ich so Nachrichten lese, ist, was beschäftigt mich? Ja? Welche Themen regen mich irgendwie auf? Und da setze ich dann immer an, weil für mich Humor ja auch so ein bisschen so ein Stressbewältigungsventil ist, ne? Also Wut oder Ärger umwandeln in Pointen und erstmal drüber lachen.
Worauf freust du dich am meisten, wenn die Tour startet?
Oh, gute Frage. Also ich freue mich, also wie gesagt, wenn so ein ganzer Raum lacht, das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Darauf freue ich mich schon. Ich werde aber danach auch immer noch Bücher signieren und dann mit den Leuten, die kommen, sprechen. Und das ist auch immer total nett. Also auch darauf freue ich mich, auf so persönliche Begegnungen.
Auch wenn du immer ein bisschen brauchst, um so eine Torte herzustellen in deinem Kopf, wenn du jetzt eine kreieren müsstest mit deinem aktuellen Leben und da wäre Bühnenstress dabei, Kaffee, Selbstzweifel und Vorfreude. Wie würde die Torte aussehen?
Zum Glück Selbstzweifel immer weniger. Daran habe ich hart gearbeitet, denn mit ganz vielen Selbstzweifeln ist es wirklich schwierig auf der Bühne. Also das wäre so ein Liniendiagramm, was so runtergeht und Vorfreude steigt.
Ich wünsche dir eine tolle Tour, dass du ganz viele nette Besucher und Besucherinnen hast, die dich bei deiner Tour begleiten. Und sie können das jetzt aktuell auch ganz schnell tun, wenn sie nämlich Lust haben, Katja Berlin zu sehen mit ihren Torten der Wahrheit. Jetzt am Freitag, den 14. März um 19 Uhr. Da ist sie zu Gast in Lohne bei Oldenburg in der Hofstelle Ludgerus Werk mit ihrem Programm Torten der Wahrheit. Schön, dass du uns besucht hast.
Danke für die Einladung.
Katja Berlin. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Die Markuskirche in Hannover gilt seit nunmehr 12 Jahren als sogenannte Kulturkirche. Zurzeit zeigt sie wieder mal, warum. Dunkel, Licht, Lichtinstallationen heißt die Ausstellung, die der Berliner Künstler Götz Lemberg eigens für den kirchlichen Kontext entwickelt hat. Pünktlich zum Evangelischen Kirchentag, der startet ja am 30. April, ebenfalls in Hannover. Mein Kollege Marco Heuer hat Götz Lemberg vor Ort mal getroffen und sich seine Werke näher angeschaut. Marco, was erwartet einen denn, wenn man sich in die Markuskirche aufmacht?
Also erstmal eine, wie ich finde, sehr imposant wirkende Kirche im hannoverschen Stadtteil ist, die steht aber natürlich immer da. Jetzt kommen im Übergang von der dunklen Jahreszeit in die hellen Tage aber noch 4 Installationen dazu, nämlich 3 im Innenraum und 1 im Außenraum, und zwar mit ganz unterschiedlichen künstlerischen Konzepten. Der Künstler Götz Lemberg lädt dazu ein, Licht in seinen verschiedenen Dimensionen zu erleben und unsere Wahrnehmung von Licht quasi in seinen vielschichtigen Facetten zu schärfen und zu hinterfragen. Wir erfahren Licht also mal strahlend, mal geheimnisvoll, als Naturphänomen oder auch als Herausforderung unserer eigenen Erwartungen.
Hört sich jetzt schon mal spannend an. Was ist draußen so zu sehen?
Also vor der Kirche steht so ein großflächiges Werk mit hunderten von LED-Leuchten, das, wenn es entsprechend dunkel geworden ist, eine Botschaft in den Stadtraum erstrahlen lässt. Und tatsächlich, wenn man dann genauer hinschaut, am Anfang konnte ich es nicht lesen, aber dann habe ich es doch sehen können, konnte ich erkennen, dass da aus den LED-Leuchten das Wort Licht gebildet wird, übrigens der Name der Arbeit. Und ganz unattraktiv ist der Standort auch nicht, wie Kuratorin Anne Kehrbaum verrät.
Das ist die Hohenzollernstraße und Wilhelm II. Selber hat den Bau hier unterstützt. Und deswegen ist auch diese, nicht nur, dass das Grundstück so ein bisschen dreieckig war, sondern die ganze Kirche ist dreieckig angelegt. Das ist was Besonderes und der Turm steht ja an der Seite. Und jetzt haben Sie genau Ihr Panel genau da vorgestellt, wo sich sozusagen die Hohenzollern vorgestellt haben, wo sie auch tatsächlich mal mit dem Auto nur hier vorgefahren sind, um zu schauen. Und der Kaiser hat ja auch das Mosaik vorne auch gespendet. Insofern ist das die Hohenzollernstraße, die geht direkt auf dieses Portal zu.
Und welches Werk hat dich am meisten beeindruckt?
Ja, da gibt es eine fast vollständig abgedunkelte Kapelle im Innern der Kirche, die so zu einem intimen und überraschenden Andachts- und Erlebnisraum wird. Und das war wirklich schon irre zu erleben. Das ist so eine raffinierte Kopplung von Kameras und Displays. Die Besucher sind eingeladen, sich mit dem Sehen und Gesehenwerden im Smartphone-Alter zu beschäftigen. Wenn man das hört, kann man vielleicht denken, klingt erstmal harmlos, aber von wegen. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Es ist so dunkel und ich habe mich dafür entschieden, mit der Eingangstür eine enge Symbiose einzugehen und den Türgriff erstmal nicht von der eigenen Hand zu lösen. Und es war wirklich sehr, sehr dunkel. Ein bisschen unheimlich, aber auch spannend.
Ich kann es mir gut vorstellen. Warum hat Götz Lemberg denn gerade diese Kirche als Ausstellungsort gewählt?
Genau das wollte ich auch von ihm wissen und das hat er dann dazu gesagt.
Das ist eigentlich für alle gedacht, also als offener Ort. Für mich interessiert dieser Ort eigentlich als Ort, den es immer weniger in unserer Gesellschaft gibt, als Ort der Besinnung, als des Rückzugs und vielleicht auch der Einkehr, ohne das jetzt religiös so aufzubauschen. Aber auch das ist Bedürfnis, denke ich, von fast allen Menschen. Wenn man sieht, wie viel voll die Yoga-Klassen sind, dann weiß man, da ist ein großes Bedürfnis. Und das war ja traditionell dieser Ort. Das war für mich der Reiz, in diesen Ort zu gehen, um mich mit dem Thema Licht und dem Ort zu beschäftigen.
Im Glockenturm lässt der Künstler die Besucher ja himmelaufwärts gucken. Friedlicht heißt diese Installation. Was hat es damit auf sich?
Also erstmal kann es sich der Besucher bei dieser Installation so richtig gemütlich machen. Da liegen Knautschkissen auf dem Boden. Also erstmal hinlegen, Blick an die Decke und eintauchen. Dann in einen sich langsam, kann man das sagen, ja, verändernden Farbraumkosmos. Das ist eine Reminiszenz auch an Caspar David Friedrich, zu dem hat der Künstler gearbeitet. Das war ja einer der ersten Maler des Lichts. Und ihn interessierten diese feinsten Nuancen, die Farbverläufe am Himmel, ebenso wie die Wirkung einer grauen Nebelwand oder die einzigartigen Lichtstimmungen im Wald. Also von Caspar David Friedrich sich ein bisschen was abschauen, in die Markuskirche transferieren und einfach gucken, was das Licht mit einem macht.
Also wenn ich das so höre, macht das definitiv Lust auf mehr. Bis wann kann man die Lichtinstallation sehen?
Bis zum 4. Mai, dem Ende des Kirchentags. Öffnungszeiten sind auch nochmal wichtig. Donnerstag bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr und der Eintritt ist frei.
Schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, Marco Heuer.
Dankeschön.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. A Complete Unknown erzählt die Geschichte von Bob Dylans frühen Jahren in New York. Bei der Berlinale feierte der Film seine deutsche Premiere. Meine Kollegin Valeria Dobralskaja hat den Film zusammen mit dem Göttinger Dylan-Kenner und Literaturwissenschaftler Heinrich Detering geschaut.
Er kam wie aus dem Nichts und spielte uns einen Song vor.
Oh, where have you been, my blue-eyed son?
Der Göttinger Heinrich Detering hat Bob Dylan übersetzt und zwei umfangreiche Werkgeschichten verfasst. Keine Biografien, wie er betont. Dennoch kennt kaum jemand in Deutschland Leben und Werk des Künstlers besser. Als der Film beginnt, sitzt Detering noch mit verschränkten Armen. Später wippt er mal mit dem Fuß zum Rhythmus von Highway 61, lacht oder summt mit. Dass der Film es mit den Fakten nicht so genau nimmt, stört ihn nicht.
Also wenn ich mich nicht irre, stimmt kein einziges Detail. Es ist alles etwas falsch, aber das macht gar nichts. Der Film ist erfreulicherweise, finde ich, nicht kleinlich, nicht pedantisch. Aber es gelingt ihm mit dieser gewissen Lässigkeit ziemlich kondensiert, ein Bild von Dylans früher Karriere bis zu Like Rolling Stone zu machen. Und es gelingt dem Film vor allen Dingen sehr, sehr gut, Szenerien zu erfassen, Atmosphären, zeitgeschichtlichen Hintergrund, sowas, wie das gerochen haben muss und wie das ausgesehen hat, wie die Leute sich bewegt haben.
Ganze 5 Jahre lang hat der Hauptdarsteller Timothée Chalamet studiert, wie sich Bob Dylan bewegte und sprach. Der Schauspieler lebte sich intensiv in die Rolle hinein. Er reiste in Dylans Heimat Minnesota, kaufte sich die gleiche Gitarre und übte sogar am Set von Dune, wo er ebenfalls die Hauptrolle spielte. Jede Note im Film singt und spielt er selbst.
Timothée Chalamet hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und macht das alles eigentlich hervorragend, bis auf die Tatsache, dass er eben nicht Dylan ist. Er ist der beste Dylan-Imitator, den ich kenne.
Trotz der herausragenden Nachahmung sieht Detering in der Leinwandfigur Dylans die größte Schwäche des Films Complete Unknown. Denn sie bleibt nach seiner Ansicht ziemlich farblos und wird dem echten Dylan nicht gerecht.
Timothée Chalamets Dylan bleibt in diesem Film eigentlich nicht a Complete Unknown, sondern ein unbeschriebenes Blatt. Er ist auch sehr, ich würde fast sagen, eintönig gespielt, auf einen Ton gestimmt. Es ist immer eine bestimmte melancholisch schmollende Grundhaltung, so eine bisschen verblasste James-Dean-Attitüde. Und wenn Dylan in den Aufnahmen, den Ton und den Filmaufnahmen, die wir von ihm haben und den Fotos, etwas war, dann war es außerordentlich quecksilbrig, nervös, beweglich, in wechselnden Stimmungen und Zuständen, sehr adaptiv für unterschiedliche Umgebungen und nicht so träge und ein bisschen schläfrig, nuschelnd, wie er hier dargestellt ist. Sehr kunstvoll dargestellt ist, aber es stimmt nicht.
Der Hauptkonflikt im Film? Nachdem Bob Dylan ein Star wurde, wollte ihn das Publikum so behalten, wie es ihn kennengelernt hatte. Mit akustischer Gitarre und Mundharmonika, als Folkmusiker, als Dichter der Protest- und Friedensbewegung.
Da sind 200 Menschen in diesem Raum und jeder will, dass ich jemand anders bin. Die sollten mich einfach lassen.
Dich wie lassen?
Wie auch immer sie mich nicht haben wollen.
Alle wollen ihn in ihre jeweilige Bewegung oder Sekte hineinziehen und dem entzieht er sich. Es ist der Abschied von einer Kunst, die sich gesellschaftlich eingreifend versteht, in eine Kunst, die autonom sein will, die sich unabhängig machen will von all diesen Zumutungen.
Und dennoch, Heinrich Detering summt mit, als zum Abschluss des Filmes Blowing in the Wind ertönt, eine Antikriegshymne. Und daran merkt man doch, womit Bob Dylan Mitte der 60er abschließen wollte, ist zeitlos gültig und heute vielleicht aktueller denn je.
Und das war schon wieder im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich habe mich gefreut, dass Sie mit dabei waren. Freue mich auf nächste Woche. Da gibt es wieder jede Menge Kultur aus Niedersachsen. Und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Jetzt aber erstmal einen traumhaft schönen Abend bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.